Diese Folge wird dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da.
Naja, aber bei uns kann sowas ja nicht passieren. Ja, Bullshit, bei uns kann sowas auch passieren. Und wir haben alle eine Verantwortung dafür, dass es eben nicht passiert. Und es geht schneller, als man denkt.
Sag mal, Laura, was ist eigentlich dein Lieblings-Road-Movie?
Selma und Louise.
Selma und Louise, ja. Die Frage, also jetzt mal, um ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Ich stelle ja natürlich diese Eisbrecherfragen am Anfang immer, um ein bisschen auch irgendwie thematisch hinzuführen. Jetzt hat aber, bevor ich die Eisbrecherfrage damals abgeklärt hat, dann in der Zwischenzeit Laura den Film geguckt, um den es heute geht. Und sie jetzt so kurz vor der Aufnahme, so die Eisbrecherfrage ergibt überhaupt keinen Sinn.
So habe ich es nicht gesagt, oder?
Nein, aber so kam es bei mir an. Nee, hast du
nicht. Ah, okay. Habe ich so gesagt.
Ist so, ja, okay, ist es kein Roadmovie, über das wir heute reden? Nee, eigentlich nicht so wirklich, aber irgendwie ja auch doch.
Ja.
Ja, genau.
Ja, irgendwie schon, ja. Aber irgendwie auch nicht.
Ja, also ich meine, vielleicht ist dann so, mich hat der Film tatsächlich ein bisschen an Zombieland erinnert. Ein bisschen. Ja. Und Zombieland ist ja auch ein Roadmovie.
Ja, das stimmt.
Also im Prinzip, also es geht darum, eine Gruppe macht sich auf die Reise und fährt von A nach B und währenddessen passieren Dinge. So, das ist die Definition von einem Roadmovie, sag ich mal. Und dementsprechend ist der Film, über den wir jetzt heute reden, schon in irgendeiner Weise auch ein Roadmovie. Aber ihm fehlen natürlich so ein paar Charakteristiken. Also mein Lieblings-Roadmovie ist nämlich zum Beispiel Little Miss Sunshine. Mhm. Und wenn man Little Miss Sunshine und Civil War miteinander vergleicht, wird einem auffallen, dass da es doch eher Unterschiede gibt. Vielleicht kommen wir da ja auch in dieser
Podcast-Folge. Dieselbe Core-Message, aber.
Interesting, ja. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Quadrataugen, eurem Podcast für Filme und Serien, powered by Vodafone. Wir schnallen uns heute unsere Teleobjektive um und machen uns in Civil War auf den Weg nach Washington D.C. Wir, das sind Laura Samide. Sie ist nicht nur unsere Expertin für Dramaturgie und Drehbücher, sie kritisiert Regisseur Alex Garland auch gerne mal. Hallo Laura.
Ich kritisiere Alex Garland spezifisch.
Ja, genau. Nur ihn.
Also nur ihn.
Jeder andere Regisseur bekommt einen Pass von dir.
Ja.
Ja, genau. Und ich bin auch dabei, Fabian Douglas, Moderator dieses Podcasts und von GigaTV Mac. Krankheitsbedingt sind wir jetzt hier in reduzierter Besetzung. Das heißt, ich muss mehr reden. Mal sehen, ob ich dem Ganzen gewachsen bin. Ich habe nämlich den Film Civil War auch schon fast eine Woche nicht gesehen. Also beziehungsweise Laura, kommt relativ frisch aus der Pressevorführung, hatte jetzt das Wochenende Zeit, um über den Film nachzudenken. Und bei mir ist das alles schon etwas länger her. Deswegen mal sehen, ob die ganzen Details noch alle so präsent sind.
Du musst jetzt deinen inneren Marco channeln.
Ich muss, oh mein Gott, ja, das wird mir ja gar nicht gelingen. Also schon. Ich habe mir einige, Fun Facts und so rausgeschrieben. Mal sehen, ob ich die auch so eloquent wie Marco, ja, da, guck, da fängt's schon an, da hört's schon auf. Ich weiß schon gar nicht, wo der Satz jetzt hingehen soll. Ja, insofern, ihr wisst, worauf ihr euch gefasst macht, wenn ihr diesen Podcast hört, und dann kennt ihr ja uns auch schon. Ja, übrigens, in der vorherigen Podcast-Folge haben wir euch ja gefragt, wie euch die Fallout-Serie gefallen hat. Und ihr scheint ähnlich begeistert zu sein wie wir. Über 80% der Stimmen entfallen auf gut. Keiner oder keine hat mit mies abgestimmt. Du hast die Fallout-Serie vermutlich nicht gesehen, Laura, oder?
Nee.
Nee. Ja, ich meine, es ist eine Videospieladaption. Wenn man natürlich das Videospiel auch nicht kennt, kann ich schon verstehen, wenn man sagt so, interessiert mich jetzt nicht so. Aber ich hatte tatsächlich erstaunlich viel Spaß mit der Serie. Mehr Spaß in Anführungszeichen tatsächlich als mit Civil War, um den es jetzt heute in dieser Folge geht. Also Civil War von Alex Garland, im Prinzip, wie schon gesagt, ein Roadmovie, aber eigentlich ist es eher ein Antikriegsfilm. Witzig auch, ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hast, es gab ja so die ein oder andere Diskussion über diesen Film. Und ich weiß nicht, ob das der Grund dafür war. Auf jeden Fall hat Alex Garland gesagt, er will jetzt erstmal keinen Film mehr inszenieren. Er will jetzt erstmal keine Regie mehr führen.
Ja, ich habe das letzte gehört. Ich weiß auch nicht genau, ob das da einen Zusammenhang gibt. Ich habe die ganze Kontroverse über den Film nur so am Rande verfolgt. Und ich weiß aber, dass das bei dir jetzt auf der Liste steht. Deshalb kann ich nicht erwarten, von dir zu hören, was denn genau die Kontroverse ist.
Ja, genau. Wie immer werden wir erstmal spoilerfrei über den Film reden. Das heißt, wenn ihr noch nicht im Kino wart, dann ist das nicht so schlimm. Wir hauen dann noch eine Spoilerwarnung raus. Ihr seid also gewarnt. Vorher aber erstmal ein wenig Werbung. Ihr wohnt zur Miete und wollt auch in Zukunft über den Kabelanschluss fernsehen? Dann könnte sich bald schon etwas ändern. Denn durch das aktuelle Telekommunikationsgesetz wird Kabelfernsehen künftig Sache von Mieterinnen und Mietern. Das bedeutet, werdet aktiv und holt euch euren eigenen TV-Anschluss bei Vodafone. Ihr wisst nicht, ob und wann euer Vodafone-Kabelanschluss betroffen sein wird. Keine Sorge, das lässt sich schnell herausfinden. Macht einfach den TV-Anschluss-Check. Auch mit einem neuen Vertrag bleibt alles so wie immer und ihr könnt euer Fernsehprogramm wie gewohnt genießen. Lasst euch beraten und geht einfach in einen Vodafone-Shop, ruft die Vodafone-Hotline an oder besucht die Webseite vodafone.de/kabeltv. Mehr Infos findet ihr in den Shownotes. Aus der Werbung zurück zu Civil War, und jetzt würde ich gerne zu Beginn mal ein bisschen über den Regisseur, also über den Kopf hinter dem Ganzen sprechen. Mhm. Wer ist eigentlich Alex Garland? Denn er ist so einer, ja, weiß nicht, der wenigen Autorenfilmer, nenne ich es mal. Also wenn man sich seine Filmografie anguckt, er hat gar nicht so viele Filme gemacht, aber die Filme, die er gemacht hat, die würde ich jetzt mal behaupten, so Filmnerds kennen die. Also 28 Days Later zum Beispiel, Ex Machina, Annihilation oder Auslöschung, wie es bei uns heißt, und jetzt eben Civil War. Bist du mit seiner Filmografie so einigermaßen bekannt oder hast du da auch eher so einzelne Filme von geguckt?
Ich bin da schon einigermaßen mit bekannt, weil ich tatsächlich über Alex Garland gestolpert bin, bevor er überhaupt Filmemacher war. Der hat nämlich dieses Buch geschrieben, The Beach. Das war bei uns in den 90ern so ein Klassiker. Und das wurde ja dann eben später dann auch mit Leonardo DiCaprio verfilmt. Und natürlich habe ich den Film dann auch direkt im Kino gesehen. Und kurz danach kam ja dann 28 Days Later und da hat er das Drehbuch geschrieben, also ist dann quasi komplett in die Filmseite gewechselt. Und dementsprechend gehörte Alex Garland eigentlich so in meinen frühen Filmjahren, wo ich mich sehr, sehr intensiv ja auch schon mit Kino auseinandergesetzt habe, tatsächlich so ein bisschen zu meinen Helden. Also ich fand den wahnsinnig toll. Und ich bin auch immer noch, und ich habe aber den Film auch schon seit Ewigkeiten nicht gesehen, immer noch Fan auch so von, oder ich war damals auf jeden Fall Fan von Sunshine. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Und ich fand aber auch Alles, was wir geben mussten, sehr gut.
Hm. Ich muss ja gestehen, 28 Days Later ist tatsächlich einer meiner Lieblings-Zombie-Filme. Übrigens auch ein Film, der leichte Roadmovie-Anleihen hat.
Das stimmt,
ist vielleicht irgendwie so Teil des Zombie-Genres, dass man da irgendwie nicht so oft an einer Stelle bleiben kann. Der ist wirklich super, der Film, wenn er nicht von einer Kartoffel gefilmt wurde oder durch eine Kartoffel gefilmt wurde. Weil ich meine, das ist bewusst, das ist ein Stilmittel, dass sie da so einen LCD-Rekorder oder was das auch immer war, genommen haben. Aber es sieht halt einfach scheiße aus. Naja, das haben
ich
sie
find,
dann
das gehört aber irgendwie, ich fand, irgendwie gehört das für mich zu dem Film dazu und macht auch Teil des Charmes aus. Aber ja, ich stimme dir grundsätzlich zu. Also es ist für mich auch, als ich den gesehen hatte, war ich wirklich so, okay, so geht Zombie auch. Ich meine, das war ja so gefühlt das erste Mal, dass wir Zombies rennen sehen haben. Also das hat das ganze Genre eigentlich nochmal irgendwie so revolutioniert. Und das war, also ich war einfach wirklich Fan irgendwie von ihm irgendwie und von dem, mit welchen Ideen er irgendwie so rauskommt. Und ich finde es so interessant, weil die meisten Filme von ihm haben gar nicht so hohe Bewertungen. Also die haben immer so ein Nischenpublikum erwischt, wo es dann eben auch Leute gibt, die wirklich große Fans von ihm sind. Aber in der Kritik und auch so bei dem Mainstream-Publikum sind die Filme immer so ein bisschen, ja, auch kontrovers angeschaut worden. Mhm. Und irgendwie setzt sich das mit Civil War ja jetzt auch fort.
Ja, ja klar, Annihilation, krasser Film, also sieht mega aus. Aber ich glaube, jeder, der da aus dem Film rausgegangen ist, hat sich wahrscheinlich gefragt, okay, was soll jetzt das Ende mir sagen? Verstehe nicht. Oder auch, ich weiß nicht, ob du den Film von 2022 geguckt hast, Man. Was dich suchst, wird dich finden. Ich nicht, aber ich habe auch gelesen, Ich habe im Geschriebenen gelesen, was am Ende passiert. Und ich habe mir so ohne jetzt spoilerfrei so, aha, interessant. Das kann man mal so schreiben, aber wie man das dann umsetzt, weiß ich nicht. Sehr interessant. Genau, und jetzt mit Civil War eben auch. Wird wahrscheinlich auch sehr umstritten. Weiß nicht, wollen wir über Ex Machina noch reden? Ich habe ihn ja nicht gesehen, aber also der ist ja, ich sag mal, schon klar, Nischenfilm, aber von der Kritik, glaube ich, schon sehr positiv aufgenommen. Mhm. Also bei Rotten Tomatoes hat er laut Wikipedia irgendwie 92%. Du hast mir aber neulich mal zum Beispiel einen Ausschnitt aus einem Buch geschickt, der sehr kritisch ist mit Ex Machina, der sehr kritisch mit Ex Machina umgeht.
Ja.
Was ist denn so deine Kritik an dem Film?
Naja, es ist halt immer so ein bisschen das Problem, wenn da sind wir wieder bei diesem Trope, dass halt die gemachten Frauen, ne, die halt so von Männern entwickelt werden, und wenn du das dann immer so doppelst, wenn das dann eben auch von einem männlichen Drehbuchautor, einem männlichen Filmemacher eben umgesetzt wird, fehlen da manchmal eventuell die Nuancen. Und ich finde, bei Ex Machina ist halt eine berechtigte Kritik, dass man sagen kann, okay, es ist halt, du kannst es theoretisch als feministischen Film wahrnehmen, aber wenn du tiefer gräbst, wirst du irgendwann an den Punkt kommen, wo du merkst, da wird eigentlich irgendwie was umgedreht. Sie wird eigentlich zu einem Monster. Und das ist halt eben dann die Kritik daran, dass es im Grunde genommen immer noch nicht die große Variation gibt, in wie weit sie sich als Frau da eben ausleben kann und irgendwie auch Ownership, was ist das deutsche Wort für Ownership? sich selbst irgendwie die Power geben kann. Das ist auch ein englisches Wort. Was ist da los? Naja, ihr wisst, was ich meine. Ihr könnt ja alle Englisch, ne? ist ja nicht so schlimm. Aber ja, also dass sie im Grunde genommen da immer noch nicht komplett von befreit ist, sondern eigentlich das Gegenteil dann einkehrt. Nämlich, dass sie immer noch in Relation zu den Männern agiert und eben auch gelesen wird. Und dass das ja dann nicht wahre Gleichberechtigung ist, sondern dass die der Blick immer noch von Männern dominiert wird. Das, was ist halt so die Kritik an Ex Machina. Ich kann das auch unterschreiben. Ich habe den auch im Kino gesehen, weil, wie gesagt, Alex Garland-Fan. Und ich war von dem Film echt enttäuscht, weil, also ich weiß noch, ich war da mit ein paar Freundinnen drin und die fanden den total toll, weil es nämlich natürlich auch was total Schönes eigentlich hat, wenn du als Frau so einen Film siehst und dann sagst du, ja, und die Frau ist am Ende, die setzt sich dann irgendwie, ne, die wird dann total stark und so. Aber wenn du es dann eben nochmal auf diese andere Ebene hebst, dann und du dann halt irgendwie so merkst, nee, aber eigentlich bedeutet das ja nichts, weil das ist keine Gleichberechtigung. Ich fand den schwierig, den Film. Es ist wirklich mein Hassfilm von Alex Garland.
Er wird auch, glaube ich, kontrovers diskutiert, vor allem was das Ende betrifft, und auch in divergente Richtungen interpretiert.
Ja.
Also fand ich auch ganz interessant. Das ist auch irgendwie so ein wiederkehrendes Schema bei Alex Garland, das Ende dann auch irgendwie strittig ist. Und was ich auch ganz interessant fand, er hat wohl, also Alex Garland, ich weiß nicht, ich habe ihn jetzt mit ihm noch nie irgendwas zu tun gehabt. Ich habe jetzt einige Interviews von ihm gelesen, da wirkt er wohl irgendwie ein bisschen sperrig oder, weiß ich, Journalistinnen und Journalisten gegenüber ein bisschen schwierig. Mhm. Aber was so seine Crew betrifft oder seine Schauspielenden, die mögen ihn wohl. Zum Beispiel so Noya Mitsuno, die ja auch bei Deus Ex Machina mitgemacht hat, bei Ex Machina meine ich, die spielt jetzt auch in einer Nebenrolle in Civil War wieder mit. Also er hat da so eine Riege aus Schauspielenden, die wohl immer gerne mit ihm zusammenarbeiten. Das spricht ja wohl auch irgendwie für ihn.
Ich glaube, er hat sehr starke Meinung. Und ich glaube, also die Interviews, die ich mit ihm kenne, er eckt schon gerne irgendwie an. Und also ich glaube, man kann ja, weißt, am Ende des Tages kann man halt immer Filmemacher dafür kritisieren, wenn jetzt das Ende nicht dem entspricht, was man selbst irgendwie so gerne irgendwie sehen würde. Die Frage ist halt, bei manchen Filmen von ihm zeigt er uns vielleicht auch das Ende genau deshalb, weil wir es nicht sehen wollen. Da können wir jetzt gleich auch bei Civil War drüber sprechen. in einem Spoilerteil natürlich. Und das finde ich aber auf eine gewisse Art und Weise eigentlich dann spannend. Also da ist so, da wird dann so, also das, ich habe dann auch das Gefühl, okay, ich gehe aus dem Kino nochmal mit einem anderen Gefühl raus und da würde mir was mitgegeben, worüber ich vielleicht noch ein bisschen nachdenken muss.
Ich bin wirklich sehr gespannt, was du zu Civil War sagst. Ich freue mich schon richtig auf diese Folge. Dann würde ich sagen, gehen wir doch mal jetzt dazu über und reden über den Film. Ich fasse das nochmal kurz zusammen. Also Civil War spielt in der nahen Zukunft. In den USA befindet sich der Präsident in seiner dritten Amtszeit. Und wenn ihr damals im Politikunterricht aufgepasst habt, dann wisst ihr, das ist eher ungewöhnlich. Eigentlich dürfen Präsidenten oder Präsidentinnen nur zwei Amtszeiten lang im White House sitzen. Klammer auf, da sollten wir uns in Deutschland vielleicht mal was abgucken, Klammer zu. Wahrscheinlich deswegen, Fragezeichen, tobt ein Bürgerkrieg, also deswegen Civil War in den USA. Und eine erfahrene Kriegsfotografin und ein Journalist haben sich in den Kopf gesetzt, ein Interview mit dem Präsidenten zu führen. Dabei nehmen sie noch ein paar andere mit und machen sich dann auf den gefährlichen Weg an die Front und darüber hinaus. Bevor wir jetzt konkret darüber reden oder bevor ich dich jetzt konkret frage, wie du den Film eigentlich fandest, hätte ich vorher noch eine andere Frage an dich. Und ein Kritikpunkt war ja, ich weiß nicht, ob du das auch in der Berichterstattung mitbekommen hast, der Film habe keine Aussage oder der Film lege sich nicht fest. Ich habe zumindest einen relativ bekannten deutschen Filmkritiker kenne ich, der hat das auch so in seinem Review so gesagt. Es würde mich mal interessieren, würdest du dem Kritikpunkt denn zustimmen?
Nein. würde ich nicht. Kannst du das nochmal erläutern, warum der Film keine Aussage, also was ist da der Gedanke dahinter?
Das ist eine gute Frage, denn also es wird, oder anders gesagt, der Film sollte eigentlich beginnen mit so einigen Title Cards, nennt man das im Englischen, also so weiße Schrift auf schwarzem Grund, der so die Geschichte, die Vorgeschichte erklärt. Und Alex Garland hat sich dann bewusst dafür entschieden, das zu schneiden. Und wir beginnen den Film halt direkt mit der Szene, will jetzt nicht verraten, mit welcher. Also wir wissen nicht, warum ist der Civil War ausgebrochen. Es wird zum Beispiel auch nicht gesagt, welcher Partei der Präsident angehört oder aus welcher Partei der stammt. Wir wissen nicht, welche politischen Meinungen jetzt die Protagonistinnen und Protagonisten haben. Und ich glaube auch, ein Kritikpunkt war, oder das ist jetzt kein Spoiler, das weiß man, wenn man die Trailer geguckt hat, dass sich so die USA in verschiedene Fraktionen aufgesplittert haben. Und ein Teil sind die Western Forces, das ist Kalifornien und Texas. Wenn man jetzt vielleicht schon mal irgendwie Nachrichten gelesen hat, dann weiß man, die sind aktuell auf dem entgegengesetzten Spektrum der politischen Parteien, also Demokraten und Republikaner. Und jetzt ist natürlich so, die sagen, ja, die würden sich ja nie miteinander verbünden. Und das hat Alex Garland nur gemacht, um damit der Film eben nicht lesbar ist auf eine demokratische oder republikanische Art und Weise. Und eventuell hat das Alex Garland auch so indirekt zugegeben, dass er das so gemacht hat. Und das sind so die ganzen Punkte, die dann die Leute aufzählen und sagen, hier, Alex Garland legt sich nicht fest und das ist feige, vor allem in so einer, ja, Umgebung, in so einer, wo man sich ja eigentlich mal deutlich gegen Faschismus und so positionieren müsste.
Ja, ich finde die Aussage wahnsinnig dumm.
Interessant, okay. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht indirekt irgendjemanden beleidigt.
Nee, wenn, dann habe ich das ja gemacht.
Ja.
Okay, ich erläutere mal, was ich darin nicht so smart finde.
Okay.
Ich finde nämlich, dass der Film, dass die Kernaussage des Films ist, unsere Demokratie ist in Gefahr. Es ist, finde ich, per se jetzt, es ist ein Antikriegsfilm auf eine gewisse Art und Weise, aber irgendwie ist es auch nicht per se ein Antikriegsfilm, sondern es ist eine Warnung. Und ich weiß nicht, hattest du mal von einem Buch gehört von Ezra Klein, Why We Are Polarized?
Das ist der, arbeitet der noch für Vox? Das war doch einer der.
Früher war der Chefredakteur von Vox, genau, und ist jetzt bei der New York Times.
Oh, interessant. Nee, ich hab's nicht gelesen.
Also ich finde, eine der interessantesten Aussagen, oder es ist ja ein journalistisches Buch, das heißt, es ist jetzt, das hat nicht per se Aussagen, sondern es legt Fakten vor. Und eine der interessantesten Fakten fand ich, dass die amerikanische Bevölkerung, und auf eine gewisse Art und Weise schwappt es ja auch mittlerweile nach Deutschland über, so polarisiert, wie der Titel schon sagt, ist wie noch nie zuvor, was sich bis in den privaten Bereich rein trägt, dass zum Beispiel in den 80ern das überhaupt gar kein Problem war, wenn zum Beispiel der Partner oder die Partnerin demokratisch / republikanisch gewählt hat und man einfach unterschiedlicher Meinung war. Und mittlerweile ist es tatsächlich so, dass man sich das gar nicht mehr vorstellen kann. Also so wie wenn du halt eben CDU-Wählerin bist, dass du dir nicht vorstellen kannst, oh Gott, also mit so einem grünen Wähler, das könnte ich nie zusammen sein. Ne? Also dass das mittlerweile so eine so Teil von unserer Identität ist, dass wir uns so sehr darüber definieren, dass da unglaublich tiefe Gräben in der Gesellschaft verlaufen. Und wenn man sich das dann anschaut und sich überlegt, okay, woran erkrankt denn unsere Gesellschaft im Moment gerade? Dann ist es ja, dass genau Extremisten diese tiefen Gräben ausnutzen, um sie noch weiter, noch tiefer zu graben. Ne? Oder auch, wie man das mittlerweile ja auch weiß, irgendwie, dass Politiker und Politikerinnen von eher rechten Parteien, auch in Deutschland, bewusst bestimmte Aussagen treffen, um das Sagbare noch weiter zu verschieben. Also es heißt, das nennt man auch Overton-Fenster, ne? Also dass der Bereich des Sagbaren, was noch als gesellschaftlich akzeptiert wird, so sehr verschoben wird, dass auf einmal echte Nazisprüche als normal durchgehen. Ja. Oder wenn der Kanzler dann halt irgendwie sagt, wir müssen im großen Maße abschieben. Das ist dann halt, was vor 10 Jahren hätte man noch so gesagt, so, hä, was? Wo kommt denn jetzt diese Aussage her? 2023, 2024 kann man das denn jetzt auf einmal sagen. Und das ist gesellschaftliche Norm. Und ich finde, wenn du einen Film machen willst, wo du dich positionierst zu dieser Gefahr, die damit auf die Demokratie ausgeht, geht es nicht mehr darum, bist du jetzt irgendwie auf der Seite von den Demokraten oder auf der Seite von den Republikanern, wenn wir es jetzt wieder zurück in die USA reinschieben, ne? Dann ist es nämlich eigentlich egal. Und eben genau dieser Fakt, dass dann eben auch gesagt wird, dass diese zwei Staaten, die so weit politisch auseinanderliegen, trotzdem ermutigt und auch dazu berufen fühlen, gegen diesen Präsidenten vorzugehen, militärisch, sagt ja alles darüber aus, weil diese Person, dieser Präsident sich offensichtlich von den demokratischen Werten so weit entfernt hat, dass es einfach schlichtweg egal ist, ob du Republikaner oder Demokrat bist. Und das ist die Kernaussage des Films. Hm. Es geht nicht mehr darum, wer jetzt wer ist. Und ich finde, das ist nicht politisch, sondern es ist sehr politisch.
Hm. Fun Fact übrigens, wer weiß, ob Texas bei der nächsten oder übernächsten Wahl noch rot ist. Wenn man sich so die Zahlen anguckt, dann holen die Demokraten in dem Bundesstaat ordentlich auf. Übrigens, diese polarisierenden Umfragen, sowas Ähnliches gibt's ja auch für Deutschland. Mhm. Und was ich ganz interessant fand, wir sind uns in Deutschland, wenn man so das so aufsplittet nach so Kernthemen, so wie Klimawandel oder so, sind wir uns relativ einig, wenn man die AfD-Wählerinnen und AfD-Wähler mal ausklammert. Und das finde ich doch irgendwie auch ein Stück weit beruhigend. Then again, warum wählen wir dann so, wie wir wählen? Aber gut, das ist eine andere Diskussion.
Ja, ich finde das total interessant, ja, ne, dass es nämlich ganz oft nicht mehr um die Sachfragen geht, sondern nur noch um die Identität.
Genau. Und tatsächlich vielleicht auch manchmal so auf so Labels. So die schnelle Labelung von Sachen, und dann wird das dann damit belassen und wir reden gar nicht mehr über die Sache. Ja, interessant. Denn ist witzig, weil wenn du dich erinnerst, ich hatte ja, bevor ich den Film geguckt habe, noch so ein bisschen mit dir hin und her geschrieben, brauchen wir vielleicht irgendwie einen externen Gast bei der Folge, weil ich eben die Kritik also über Civil War eben mitbekommen hatte. Mhm. Und dann habe ich den Film geguckt und hab so gemerkt, ja, okay, nee, sorry. Also, das ist ja, also anders gesagt, ich hatte vorher wirklich befürchtet, dass sich Alex Garland um eine Aussage drückt, außer War's bad, okay. Aber natürlich gibt's im Film genug Anhaltspunkte. Man muss sich halt schon aktiv blind und taub stellen, um nicht zu verstehen, was Garland hier aussagen will. Ich kann da jetzt noch nicht so ins Detail gehen, weil das ein Spoiler wäre. Aber vielleicht können wir da ja im Spoiler-Part noch drüber reden. Also auf jeden Fall sehr interessant und vielleicht auch noch ein bisschen so für den Hintergrund. Alex Garland hat ja das Skript 2020 geschrieben. Also zwar zum Beispiel vor dem Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021, aber eben während der Amtszeit von Donald Trump. Und wenn man das weiß, ist das ja schon ein Hinweis, wie eventuell, was eventuell die Aussage von so einem Film sein könnte. Und dass der Film, ja?
Also sorry, ich will dich gar nicht unterbrechen jetzt an der Stelle. Ich wollte nur sagen, naja, und er sagt ja aber auch in Interviews, dass es, dass er Amerika nur deshalb, also USA nur deshalb ausgewählt hat, weil wir immer zu den USA schauen. Also das ist eigentlich für ihn genauso gut irgendwie in Spanien, Italien, Deutschland, UK spielen könnte. Aber dadurch, dass wir uns in im Norden speziell immer so ein bisschen an den USA orientieren und natürlich die USA am Ende des Tages irgendwie auch für sämtliche anderen Länder der Welt irgendwie immer irgendwo relevant ist, wollte er es halt dahin verlegen.
Und dass der Film jetzt eben in einem Wahljahr erscheint, das sei wohl laut Garland auch jetzt irgendwie nicht geplant oder Kalkül, sondern das ist einfach dem Umstand geschuldet, dass während Covid solche großen Filme nicht umsetzbar waren. Also Civil War ist ja up to date der teuerste Film von A24, dem Betriebsstudio. 50 Millionen Dollar hat das Ganze gekostet und das konnte man erst dann drehen, als die ganzen Beschränkungen aufgehoben waren. Also tatsächlich hat ja Alex Garland das Drehbuch zu Men erst danach geschrieben, aber der ließ sich halt einfacher filmen. Ja, jetzt würde mich mal interessieren, also jetzt habe ich es schon so ein bisschen so, kann ich mir schon denken, aber trotzdem, wie hat denn dir der Film jetzt gefallen, Laura?
Ich fand den sehr, sehr stark. Also ich finde, das ist für mich jetzt schon einer meiner Lieblingsfilme von Alex Garland. Und ja, also ich habe wenig Kritik an dem Film selbst. Also klar, okay. Ich finde, es ist ein Film, der dich wahnsinnig mitnimmt. Ich meine, Pressevorstellungen haben ja die Eigenart, dass sie meistens morgens sind. Also wenn man morgens so um 10 so einen Film guckt und dann kommt man so raus, also der Tag ist gelaufen, das kann ich euch jetzt schon verraten, wenn man den Rest des Tages darüber nachdenkt und irgendwie noch so einen krassen Nachhall die ganze Zeit in sich spürt. Also unsere Kollegin Lisa war auch mit in dem Film drin und wir saßen, glaube ich, erstmal danach eine Stunde vorm Zoopalast in Berlin und waren so, wow.
Und wir sind, also in Anführungszeichen, nicht betroffen, ja? Ich meine, wie wirkt so ein Film dann auf Leute, die tatsächlich eben, keine Ahnung, aus Washington kommen oder aus New York oder aus irgendwie Mississippi?
Aber das ist ja der Punkt, wir sind ja betroffen.
Nein, das meinte ich nicht. Ich meinte jetzt halt, die Bilder sind natürlich für Leute noch eindrücklicher.
Ja, das stimmt.
Wenn die Bombe halt in deinem Vorgarten vorgeht, ist es halt irgendwie krasser. Das wollte ich damit sagen.
Mhm.
So ging es mir auch. Also schon ein Film, der dich mitnimmt. Und er hat halt so viele interessante und spannende Szenen. Also es gibt eine Szene, die ist auch, wird in den Trailern auch angedeutet mit Jesse Plemons, der ja mit Kirsten Dunst verheiratet ist. Und die Szene wird natürlich ganz nur angerissen, aber man merkt schon, also da kommt schon dieses Unwohlsein drüber. Und diese Szene ist so krass. Das ist, glaube ich, die spannendste und krasseste Szene, die ich seit langem in einem Film gesehen habe.
Hm.
Und das ganze Finale natürlich auch. Also wirklich spannend.
Man hat durchgängig so ein Unwohlsein, finde ich. Schon von der ersten, von den ersten Minuten an. Und das verlässt dich dann nicht. Du bist wirklich irgendwie knapp über anderthalb Stunden, fühlst du dich sehr unwohl. Da muss man halt auch Lust drauf haben.
Ne? Da muss man auch. Ja, aber es ist auch trotzdem irgendwie ein Film, der einen großen Unterhaltungsfaktor hat. Also sie haben da ordentlich was aufgefahren, vor allem dann im letzten Akt. Man sieht man ja auch in den im Trailer, da wird einiges abgefeuert und wenn man das auch nur so als Unterhaltungsfilm, sage ich mal, wenn man jetzt das ganze Politische mal ausblendet und das Ganze nur als Unterhaltungsfilm auf sich wirken lässt, funktioniert das auch. Also der Film ist auch unterhaltsam auf eine verquere Art und Weise.
Ja, ja. Stimmt. Ja, klar, auf jeden Fall. Und es gibt ja auch, in dem Sinne gibt es ja auch Jumpscares. Also auch das ist ja ein Unterhaltungstool. Aber klar, die sind halt natürlich irgendwie nicht so wohlig wie in einem Gruselfilm, wo man dann so denkt, das ist das Gespenst.
Ja, genau.
Das ist das Gespenst des Faschismus.
Ja, das ist fast noch gruseliger, ja. Mhm. Was ich auch sehr cool fand an dem Film, also jetzt nicht nur die einzelnen Szenen, sondern er lebt halt auch durch seine Figuren und die Figurenkonstellation, die eben sehr, sehr cool ist. Du hast die Kriegsfotografin Lee und die junge, aufstrebende Fotografin Jessie, die also sehr schön zusammenarbeiten und Lee will ihr Sachen beibringen und Jessie ist eigentlich, weiß nicht so wirklich, auf was sie sich da einlässt, aber auch so, ja, also die ganzen kleinen Szenen zwischendurch, zwischen den Figuren fand ich halt mega interessant. Aber ich glaube, das ist auch so einer der Punkte, warum es wahrscheinlich nicht so gut mit einem Roadmovie zu vergleichen ist, denn die Figuren sind schon stark, würde ich sagen. Also es sind schon greifbare Figuren, aber was so bei einem Roadmovie halt fehlt, ist so diese, vielleicht musst du mir ja jetzt mal helfen, also du hast halt bei einem Roadmovie typischerweise so, ist ja der Weg ist das Ziel, also wie die Figuren dann auf der Fahrt miteinander bonden und sich weiterentwickeln. Und wir haben das natürlich auch hier in Civil War, aber es ist nicht wirklich, würde ich sagen, der Fokus des Films, oder?
Ja, es ist nicht, es ist nicht der Fokus vom Film. Ich glaube, es gehört natürlich dazu und ich meine, auf eine gewisse Art und Weise immer, wenn du Leute halt irgendwie auf einem engen Raum miteinander bringst, dann möchtest du ja irgendwie Interaktionen haben, möchtest du, dass die sich auch miteinander irgendwie weiterentwickeln. Insofern erfüllt es schon viele dieser klassischen Roadmovie-Themen. Ne? Also es ist ja im Grunde genommen eigentlich ein Roadmovie ja nichts anderes als ein Kammerspiel in einem fahrenden Gefährt. Ja. So. Und dadurch, dass du dich halt durch die Gegend bewegst, kannst du halt neue Eindrücke mit reinbringen, wo dann ja immer wieder die Protagonistinnen drauf reagieren. Und das ist im Grunde genommen jetzt bei Civil War auch so. Also ich würde das jetzt nicht komplett irgendwie abtun, dass es ein Roadmovie ist, ja, weil ja, ist es irgendwo. Es ist halt nur nicht, ja, weil ich finde, wenn man das Genre Roadmovie sich so betrachtet, dann geht es ja irgendwie, ich weiß nicht warum, aber ich denke dann immer automatisch an diesen Film irgendwie hier mit Matthias Schweighöfer und Friedrich Mücke. Wie hieß denn der nochmal, wo sie durch die USA fahren? ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Der ist auch schon bestimmt 15 Jahre alt. Da machen sie irgendwann Striptease zur Nationalhymne der DDR.
Hast du den gesehen? Ich guck mir mal, nee, ich weiß nicht, was du meinst. Ich guck mir gerade mal die Filmografie von ihm an. Wobei, der hat so viel gemacht, ich glaube, und ich habe das wenigste davon gesehen. Insofern sagt mir das alles gar nichts. Nee, nicht Diskografie, Filmografie, so. Soloalbum, nee.
Aber es ist auch, also ich meine, am Ende des Tages ist es eigentlich auch, also der Grund, warum mir dieser Film immer irgendwie so als klassischer Roadmovie einfällt, hat halt was damit zu tun, dass es immer so was Leichtfüßiges eigentlich hat. Und dann ist es natürlich auch interessant, dass ich ausgerechnet Thelma und Louise als Beispiel nehme, weil der Film ist einiges, aber nicht leichtfüßig.
Okay.
Ich weiß gar nicht, ob du den gesehen hast.
Doch, ich glaube schon, aber in der Schule. Also dementsprechend ist das schon lange her und kann mich da nicht mehr so ganz
Der Film heißt übrigens erinnern. Friendship.
Ach so. Auch 2010. Auf Deutsch. 2010. Ah ja, doch, mit Ausrufezeichen. Yep. Okay, nee, kenne ich nicht. Okay. Also ist Civil War schon auch irgendwie ein Roadmovie, haben wir jetzt festgestellt, aber in erster Linie ist es natürlich ein Antikriegsfilm. Und Alex Garland hat in den Interviews immer wieder betont, er wollte explizit keinen Kriegsfilm drehen. Also ein Film, der irgendwie Krieg zum Thema hat, aber dann das Ganze nur nutzt, um unterhalten zu sein, sondern schon explizit einen Antikriegsfilm. Obwohl das ziemlich schwierig ist. Also das berühmteste Beispiel ist ja die Szene mit den Helikoptern aus Apocalypse Now, die zu Wagners Ritt der Walküren über den Viet Cong herfallen. Das war ja gedacht als eine erschreckende Szene in Jarhead. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Da wurde dann die Szene aber von den Soldatinnen und Soldaten gefeiert. Also so ein Kriegsfilm oder die Rezeption eines Antikriegsfilms kann sich ja auch wandeln durch die Zeit. Insofern ist es immer schwierig. Deswegen hat, und also die Alex Garland hat das so genannt, das ist so die Filmsprache, die es eben schwierig macht. Denn dadurch, dass du eben etwas cinematografisch oder cineastisch einfängst, wirkt es halt auch irgendwie episch, es wirkt irgendwie beeindruckend. Und dadurch hast du immer die Gefahr, dass du dann das, was du gerade filmst, auch in einer gewissen Art und Weise verherrlichst. Das ist ja genau das Gegenteil von dem, was du machen willst, wenn du einen Antikriegsfilm inszenierst. Und deswegen hat Garland eben versucht, mit dieser üblichen Filmsprache zu brechen in Civil War. Also die Schüsse zum Beispiel, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen sind, die sind teilweise äußerst laut, also lauter, als wir das in anderen Actionfilmen eigentlich gewohnt sind. Kirsten Dunst hat zum Beispiel in einem Interview gesagt, dass mit besonders lauten Platzpatronen am Set gearbeitet worden ist. Also normalerweise haben die Platzpatronen nur die Hälfte oder sogar nur ein Viertel der Treibladung, weil brauchst du ja nicht, du willst ja kein Projektil damit antreiben. Bei Civil War war das aber nicht so. Dementsprechend gibt es eben zum Beispiel die Szene mit, gibt einige Szenen, da sind die Schussgeräusche schon sehr laut. Das haben sie wohl auch irgendwie teilweise aus Dokumentationen, also aus echten Aufnahmen von tatsächlichen echten Feuergefechten genommen, um das, damit es nicht so wie ein Actionfilm wirkt. Jetzt wollte ich dich mal fragen,
Ich habe noch eine Frage an dich.
Ja, bitte.
Weil ich das nämlich ganz interessant fand, dass ihr nach dem Kino hat jemand zu uns gesagt, dass es ja so interessant ist mit der Hauptrolle, ne, von Lee, gespielt von Kirsten Dunst, wie wir jetzt eben schon gesagt haben, dass es irgendwie interessant ist, weil es ja ganz cool ist, dass es so genderneutral wäre. Also es wäre eigentlich egal, ob das jetzt von einer Frau oder einem Mann gespielt würde. Siehst du das auch so?
Da überfällst du mich mal wieder, Laura, typisch mit so einer sehr schwierig zu beantwortenden Frage. In gewisser Hinsicht stimmt das schon. Also es ist eher, also zum Beispiel, ich würde die Frage anders beantworten. Mhm. Also zum Beispiel Jessie ist eher eine Frau. Also ich könnte mir zum Beispiel Jessie jetzt nicht, also die könnte man nicht einfach so genderswappen, würde ich sagen. Weil in vielen Szenen ist sie so offensichtlich verletzlich, nicht nur dadurch, dass sie weil sie unerfahren ist, sondern es gibt zum Beispiel eine Szene, das ist jetzt kein Spoiler, da ist sie dann alleine mit einem Mann, mit einem bewaffneten Mann. Und ich glaube, das war auch allein dadurch, dass sie halt eine Frau ist, die allein mit einem anderen Mann, wo man nicht so genau weiß, ist der ihr jetzt freundlich gesonnen, ist der ihr jetzt feindlich gesonnen, alleine ist. Allein da haben sich so bei mir schon so ein bisschen so die Härchen aufgestellt, so der Gefahrensensor ist da angegangen. Ja. Und ich glaube, die Szene zum Beispiel hätte nicht so gut funktioniert, wenn jetzt Jessie von einem Jungen gespielt worden wäre. Ja. Das ist die Frage, wie ist das jetzt eben bei der Figur von Lee? Man könnte jetzt argumentieren, dass das jetzt halt der Figur noch irgendwie eine bestimmte Dimension gibt. Aber also ich würde mich so im Großen und Ganzen der Aussage tatsächlich anschließen, dass es schon eher genderneutral ist. Es ist natürlich die Frage, wie würde man dann die Szenen, wie würden die Szenen dann funktionieren zwischen Jessie und Lee? Ja. Weil sie sieht ja auch zu ihr auf, sie ist ja auch ihr Vorbild. Und wie wäre das eben, wenn jetzt Lee ein Mann wäre? Wäre das irgendwie anders? Ja, weiß nicht, wie siehst
du das? Ich glaube, da würde auch wieder eine andere Dynamik reinkommen. Ich glaube, also mein Bauchgefühl, als mir das gesagt wurde, war sofort so, nee, das ist nicht genderneutral. Und ich glaube, der Grund, warum man es manchmal vielleicht so, also warum man es so lesen könnte, ist halt, dass Lee halt eine wahnsinnig kompetente, erfahrene Figur ist und man solche Attribute ganz oft mit männlichen Rollen verbindet. Mhm. Und ich finde aber genau das, was du jetzt sagst, was für Jesse gilt, gilt ja für Lee auch. Du hast immer wieder Situationen, auch im Film, wo du automatisch eben einfach mitdenkst, dass du als Frau halt ganz oft in einer anderen Situation bist, ne? Also gerade weil du halt auch, ich meine, aktuell zeigt sich das halt irgendwie nochmal in jedem einzelnen Krieg, hat sich das immer schon gezeigt und gerade jetzt in den Kriegen, die im Moment gerade laufen, ist halt Vergewaltigung eine Kriegswaffe. Und dementsprechend denkst du das gerade als Frau, wenn du den Film siehst, dann denkst du das immer noch als weitere Waffe einfach mit. Und dementsprechend ist es für mich nicht egal gewesen und auch genau dieses Verhältnis, ne? Also was würde es passieren mit Lee und Jesse, wenn sie aufschauen würde zu einem männlichen Helden? Welche Dimension würde da nochmal reinkommen? Weil ich finde es nämlich auch ganz interessant, dass dieses Verhältnis zwischen Joel und Jesse auch nicht komplett unproblematisch ist, ne? Also ich meine, er ist ja auch mindestens mal 15 bis 20 Jahre älter als sie. Und wir erfahren ja dann trotzdem auch, dass er sie mit ihr geflirtet hat. Oder wir sehen ja auch, wie er mit ihr flirtet. Finde ich auch nicht unproblematisch so per se. Ja, also weil es natürlich auch irgendwie in dieser Situation auch ein Machtverhältnis gibt. Und deshalb hat mich diese Frage total erstaunt, weil ich war so, warte mal. finde ich jetzt gar nicht. Fand ich interessant, irgendwie da doch mal deine Meinung zuzuhören. Mhm. Und dann andere Frage noch, die ich an dich hatte, und zwar, und jetzt, bevor wir nämlich in den Spoiler-Teil reingehen, hast du The Bang Bang Club gesehen, den Film? Nee. Der ist auch von 2010. Ich habe so lauter Filmbeispiele von 2010 heute dabei. Mit Ryan Phillippe. Melde sich, wer den noch kennt. Und Taylor Kitsch spielt in Südafrika. Und der Bang Bang Club war eine Gruppe von vier Fotografen zwischen 1990 und 94, die das Ende des Apartheidsstaates in Südafrika erlebt haben und mit fotografiert haben und gerade diese Auseinandersetzungen und die sehr blutigen Auseinandersetzungen und Kämpfe dort fotografisch eben begleitet haben. Und ich finde, und da nochmal irgendwie auch zu der Aussage zurück, irgendwie den Schlenker machen zu, ist dieser Film irgendwie komplett nicht politisch. In dem Film gibt es eine total interessante Szene, und zwar macht Taylor Kitsch auf einem, also die Rolle von ihm, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, Kevin, glaube ich, macht eine Exkursion nach in den Sudan, fliegt in den Sudan, und da findet zu der Zeit eine Hungersnot statt. Und er nimmt ein Foto auf, was dann später auch den Pulitzerpreis gewonnen hat, von einem jungen Kind, was auf den Boden gefallen ist, kurz vor der UN-Essensausgabe. Und nur so 3 Meter dahinter sitzt ein Geier und wartet. Und das ist halt natürlich erstmal
ein total echtes Foto, oder?
Ist ein echtes Foto, ja. Okay. Und das ist erstmal ein total starkes Motiv, ne? Weil das sagt so, so viel. Und das Interessante war, dass damals in der Pressekonferenz oder auch überhaupt in den ganzen Pressekonferenzen danach ganz oft natürlich dann die Frage kam, was ist denn mit dem Kind passiert? Hast du denn danach den Geier weggescheucht? Und der Fotograf hat sich da immer wieder sehr kontrovers drüber geäußert, weil er ganz viele verschiedene Versionen dieser Geschichte dann erzählt hat. Kevin Carter heißt er übrigens. Und weil er manchmal erzählt hat, ja, ich habe den Geier natürlich weggescheucht, dann irgendwie hieß es, ja, ich weiß gar nicht genau, irgendwie, ich konnte dann nichts machen, weil ich musste dann direkt weg. Nein, ich habe das Kind dann noch irgendwie aufgehoben. Vermutlich ist gar nichts passiert, er musste direkt weg. Und das Kind ist dann später, kam dann raus, dass es überlebt hat. Also die Eltern haben sich dann irgendwie da von dem Kind irgendwie später gemeldet. Das Kind ist kurze Zeit später dann aber auch gestorben an einem Fieber. So ist dann halt irgendwie die Geschichte. Und da hat sich natürlich total irgendwie diese Diskussion aufgemacht, irgendwie, okay, was macht denn, also was ist die Aufgabe von einem Fotografen, was ist die Aufgabe von einem Journalisten in so einer Situation? Berichtest du einfach nur das, was du siehst? Und das ist halt eigentlich dein Daseinszweck in dem Moment. Du greifst halt eben genau nicht ein, weil in dem Moment, wo du eingreifen würdest, kannst du gar nicht mehr darüber berichten, wenn du angreifst, weil dann wirst du zu einer Partei. Mhm. Also dementsprechend willst du dich eigentlich raushalten aus den Konflikten und einfach nur die Berichterstattung machen. Und das spielt halt, glaube ich, in Civil War halt einfach auch noch mit rein, ne? Also wir verfolgen die Geschichte von Kriegsfotografinnen und einem Journalisten oder mehreren Journalisten. Und natürlich müssen die sich ganz bestimmt positionieren, nämlich nicht positionieren in der ganzen Situation, weil andernfalls könnten die sie ihren Job gar nicht machen. Und ich finde aber auch nochmal die weitere Dimension, die Alex Garland damit aufmacht, irgendwie ganz interessant. Und das hat er ja auch in Interviews immer wieder betont, dass es jetzt nicht zufällig irgendwie darauf gefallen ist, dass er einen Bürgerkrieg in der heutigen Zeit durch die Linse von, im wahrsten Sinne des Wortes, durch Kriegsfotografin erzählen will oder eben Journalistinnen erzählen will, weil er das halt genau als diese ganz, ganz wichtige Balance sieht, die wir immer mehr auch in den Dreck ziehen. Auf jeden Fall, die auch gerade in Social Media und auch durch Politikerinnen teilweise in den Dreck gezogen wird, ne? Wo dann gesagt, ne, Fake News und so weiter, ja, und Lügenpresse, ja, und wir aber völlig außer Betracht ziehen in dem, also das nicht mit reinnehmen in die Betrachtung, dass es aber ein ganz, ganz wichtiges demokratisches Instrument ist. Wenn wir das verlieren, dann verlieren wir unsere Demokratie.
Ja.
Und ich denke, das spielt da auch noch mit eine wichtige Rolle in der Betrachtung, ja, des Films, in
also
dem Spoilerteil.
Also es gibt ja tatsächlich eine Diskussion zwischen Lee und Jesse, und das ist, was du gerade gesagt hast, ist ja tatsächlich mehr oder weniger verbatim auch im Film drin. Also ja. Lee sagt zu Jesse, wir stellen keine Fragen, wir das übernehmen später andere für uns, also wir machen nur die Fotos. Ein bisschen seltsam, weil natürlich ist es auch Aufgabe von Journalistinnen und Journalisten, Fragen zu stellen, aber ich glaube, sie meinte, wir als Fotografinnen. Ja,
wir enthalten uns der Meinung aber vor allen Dingen. Okay. Ne? Also wir bilden halt einfach nur ab und enthalten uns und judgen niemanden erstmal. Ja.
Da können wir vielleicht später auch noch drüber reden, weil das ist ja auch keine neue Diskussion. Also wie objektiv oder wie neutral sollten Journalistinnen und Journalisten sein? Alex Garland vertritt hier eher so eine alte oder eine ältere Position. Also er begründet das ja auch mit seiner Biografie. Also sein Vater war ja politischer Cartoonist, also jetzt nicht selber Journalist, aber politischer Cartoonist. Und dementsprechend hatte er auch als Kind viel Kontakt zu dieser alten Schule von Journalistinnen und Journalisten, die eben so wie, keine Ahnung, dass der Film mit Robert Redford um Watergate, so diese alte Schule halt, wo es so wirklich, nein, wir sind neutral und wir sind immer objektiv und keine Meinung und so. Wo sich ja dann tatsächlich, also als ich zum Beispiel das studiert habe, war das schon eine ganz alte Diskussion, kann man überhaupt objektiv sein oder hat man nicht immer irgendwie so einen Bias in sich selber? Und ist es nicht viel besser, anstatt diesen Bias zu verleugnen, dann tatsächlich auch zuzugeben, dass man eventuell irgendwie vorbedacht sein könnte. Ja, aber jetzt sind wir schon ganz, ganz weit abgekommen. Was war denn jetzt eigentlich? Ach ja, genau, das greift man ein oder greift man nicht ein? Ja, wie wichtig eben Journalistinnen und Journalisten für die Gesellschaft sind. Das ist tatsächlich etwas, was ich auch sehr gruselig finde. Wenn wir uns nicht auf eine Realität einigen können, also wenn Fakten nicht mehr die Grundlage sind für unsere Entscheidungen, dann was dann? Also dann können wir nicht mehr miteinander reden Und dann können wir eigentlich auch keine effektive Politik mehr machen. Und das ist eben etwas, was ja gerade aktuell in Deutschland auch passiert und was ich richtig gruselig finde. Und die Journalistinnen und Journalisten sind ja eigentlich dazu da, um uns so die Grundlage für unsere Entscheidungen zu geben. Und wenn wir die eben angreifen, wenn wir die als Lügenpresse abkanzeln, wenn wir sagen, die lügen, die, in Anführungszeichen, auch immer super, ne, als ob es nur einen Journalisten oder eine Journalistin gäbe, die lügen ja eh, natürlich auch am besten noch von auf Befehl von oben, dann können wir uns in unseren Echokammern es gemütlich machen und dann können wir eigentlich aufhören, als Staat zu funktionieren, weil so geht das nicht. Insofern ist es natürlich schon auch eine Aussage, so einen Film zu produzieren heutzutage mit Journalistinnen und Journalisten in der Hauptrolle. Es ist ja auch ganz bewusst so gewählt und Alex Garland hat gesagt in Interviews, tatsächlich ist das etwas, also nicht, er hat gar nicht so Widersprüche oder Gegenwind bekommen, jetzt wegen der ganzen Civil War Sache, sondern er hat eher von Produzentinnen und Produzenten gesagt, das wird schwierig oder das machen wir lieber nicht, weil er Journalistinnen und Journalisten als Helden und Heldinnen inszenieren wollte. Das ist das, was im Jahr 2023, 2024 kontrovers ist. Ja. Das ist schon krass. Also ja.
Das ist absurd. Also ich finde es wirklich absurd. Ja. Weil ich meine, es gibt irgendwie, also ich finde, ja, es ist halt, es gibt wahnsinnig gute Filme ja irgendwie über Journalisten. Also ich dachte jetzt irgendwie mal abgesehen irgendwie von Watergate irgendwie auch Spotlight zum Beispiel, ne?
Oh, Spotlight ist so ein guter Film, ja.
Ja, ist wahnsinnig gut und ich meine auch hier wieder, ne, Investigativjournalisten, die die Helden sind.
Ja.
Und ja, der Film ist jetzt auch mittlerweile, glaube ich, schon fast 10 Jahre alt. Aber wo haben wir uns als Gesellschaft hinbewegt, wenn ausgerechnet die Leute, die da wirklich Menschen auch helfen, indem sie Sachen zutage fördern, die eben vertuscht werden sollten, wenn diese Menschen nicht mehr als Vorbilder gelten dürfen. Also es ist, finde ich, auch sehr, sehr, sehr fragwürdig. Ja. Ich glaube, ich würde auch in dem Moment als Filmemacherin, wenn mir das jemand irgendwie feedbacken würde, ja, du kannst keine Journalistin irgendwie als Heldin irgendwie inszenieren, würde ich auch fragen, okay, was ist in deinem Leben denn schiefgelaufen?
Insofern finde ich es immer interessant, so als vielleicht auch kleiner Denkanstoß nach draußen, wenn irgendeine politische Partei oder Gruppierung sagt, sie wollen irgendwie, oder wenn es darauf hinausläuft, dass ihre Politik dazu führt, gewisse journalistische Institutionen zu schwächen, dann ist das kein gutes Zeichen. Aber vielleicht zurück zu Civil War und eigentlich zu der Frage, zu der ich vorhin hingearbeitet habe, nämlich das mit den, ich habe über den Antikriegsfilm gesprochen und über das mit den Platzpatronen und so. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ist es denn Alex Garland wirklich gelungen, einen Antikriegsfilm zu drehen? Was meinst du?
Also ich finde, was ich wahnsinnig spannend fand, ist diese Entwicklung von Jesse diesbezüglich. Also was du jetzt nochmal gemeint hattest, irgendwie mit dem, sind wirklich alle Kriegshandlungen im Film negativ dargestellt? Haben wir keine Wagner-Momente? Weil ich würde behaupten, wir haben solche Wagner-Momente, aber die werden ganz, also ich sag's ja, Wagner-Moment. Und die gibt's ja. Also die gibt's ja irgendwie gerade gegen Ende des Films.
Genau.
Und die werden ja aber bewusst eingesetzt. Und die, ich finde es ja auch so interessant, da sind wir wieder bei dem, wie Lee darauf reagiert und wie aber zum Beispiel Joel darauf reagiert. Dass bei Joel merkst du halt viel mehr, dass da auch dieses Adrenalin, was natürlich irgendwie durch dich pumpt, wenn du halt da in irgendwie in dem Gefecht irgendwie sitzt und eigentlich irgendwie auch von dem Adrenalin natürlich abhängig bist, dass du überlebst, ne, weil es dich natürlich auch viel schärfer irgendwie so macht, ne, und du halt schneller reagieren kannst. Aber wie sehr sich das natürlich dann auch nochmal darauf überträgt, im Sinne von, okay, du findest es halt eigentlich auch so ein bisschen cool und so ein bisschen geil, dass du in dieser Situation bist. Und auch im Trailer wiederum kein Spoiler. Also wir sind ja schon weit in dem Podcast drin, deshalb sind wir wahrscheinlich sowieso schon bald im Spoiler-Teil, aber im Trailer sagt ja Jesse auch diesen Satz, ne? Also ich hatte noch nie so viel Angst in meinem Leben, aber gleichzeitig habe ich mich noch nie so lebendig gefühlt. Und ich glaube, das ist ja auch was du wirklich von so vielen Menschen gespiegelt bekommen hast, die halt in solchen Extremsituationen waren, sei es jetzt eben Kriegssituationen, sei es irgendwie Naturkatastrophen, dass in dem Moment, wenn quasi was außerhalb deiner Kontrolle liegt und du nur noch durch Adrenalin da durchgepeitscht wird, das ist natürlich irgendwie, du hast wahnsinnige Angst, aber das macht natürlich was mit dir. Und du bist immer an der Schwelle zu, dass du natürlich, wenn du die Disposition dazu hast, auch in so einen Modus kommen kannst, dass du dich für Gott hältst und für unverwundbar hältst und da irgendwie nur noch durchmarschierst. So. Und damit spielt der Film total, dass er uns das auch nochmal klar macht.
Okay, also du glaubst, das ist bewusst, diese kleinen Spektakelszenen eben eingesetzt wurden, um so den inneren Joel, wie heißt der, Joel, um den inneren Joel in uns zu kitzeln.
Ja, und weil es ja dann auch immer wieder gebrochen wird. Es wird ja auch insofern gebrochen, weil es halt dann immer wieder klar wird, ja, aber es führt halt einfach zu nicht so heroischen Szenen, sondern es führt dann halt einfach zu Eingeweiden auf dem Boden.
Okay. Ja, interessant, weil ich würde nämlich die Frage, also ist es ein Antikriegsfilm, so mit einem klaren Jein beantworten, weil auf der einen Seite ist es schon interessant, dass die handelnden Figuren nicht aktiv an dem Ganzen teilnehmen, auch bewusst. Also es gibt da die ein oder andere Szene, da hätten sie das auch anders machen können, aber nee, sie sind keine kämpfenden, es ist keine kämpfende Partei. Und es werden ja auch immer wieder Szenen gezeigt, die unsere Protagonistinnen und Protagonisten nicht sehen können. Also so das zum Beispiel, oder das Panorama dann von Washington zum Beispiel gegen Ende. Und so meine ursprüngliche Reaktion war so, weiß nicht, vielleicht wär der Film noch stärker gewesen, hätte ich mich noch mehr auf die Perspektive der JournalistInnen beschränkt und konsequent das Geschehen nur aus ihrer Sicht gezeigt. Dann natürlich ist die Kamera auch an einigen Stellen, von denen können Lee und Konsorten gar nichts wissen.
Ja, aber wenn du es jetzt mal irgendwie vergleichst mit Michael Bay, dann ist es, wo ja wirklich eine Verherrlichung stattfindet vom Militär, dann ist es sehr weit davon entfernt, weil es das halt auch immer wieder bricht. Und können wir jetzt in den Spoiler-Teil, weil dann kann ich was sagen.
Genau, wir können jetzt, also ich glaube, als Zwischenfazit müssen wir, glaube ich, also ich glaube, ihr habt es mitbekommen, wir finden beide den Film richtig gut. Es ist ein sehr spannender, intensiver Kinonachmittag oder Kinoabend, wenn ihr da in den Film reingeht. Ich würde den auf jeden Fall empfehlen. Macht das insofern. Und dann ist das jetzt die Spoilerwarnung. Das heißt, wenn ihr in den Film noch nicht wart und euch nicht spoilern lassen wollt, dann pausiert den Podcast jetzt und holt das nach. Ansonsten seid ihr gewarnt, jetzt kann es zu Spoilern kommen. Bitte, Laura.
Ich finde es halt so interessant bei der Einnahme von Washington DC, wie Lee durch diese Kriegshandlungen durchgeht. Ne? Also wie sehr sie eigentlich auch nicht funktional noch ist, irgendwo in bestimmten Situationen, ja, und wirklich irgendwie nur noch schreit, aber man hört ihre Schreie schon gar nicht mehr, weil das alles andere ist so laut. Und dieser Moment, ne, wenn Joel und Jesse sich anlächeln, weil es halt alles so episch ist, ja, weil hinter ihnen halt einfach irgendwie die, was weiß ich, was für Helikopter das sind, Black Hawks oder keine Ahnung was, irgendwie so die Straße irgendwie so durchballern und man hinter den Panzern irgendwie herlaufen kann und sich natürlich irgendwie fühlt wie, was weiß ich, keine Ahnung, Lara Croft oder keine Ahnung, das ist bestimmt die falsche Figur, die ich da jetzt nenne. Lara Croft, die mitten in so Kriegsfilmen spielt.
Man kennt das,
Kennt man. Okay, ersetzt einfach den Namen mit irgendwas, was ihr jetzt irgendwie hören wollt oder was mehr passt. Und man sich aber eben, ja, so ein bisschen irgendwie als Heldin und Held fühlt, weil man da irgendwie mittendran teilnehmen kann. Ich finde, es ist eigentlich, also bei mir hat es Ekel ausgelöst, wenn Joel so lacht. Ja, also bei mir hat es wirklich Ekel ausgelöst und als Jesse so lacht, habe ich auch gedacht so, boah, nee. einfach nein. Und gleichzeitig kann ich nachvollziehen, wo sie herkommen, weil natürlich auch ich, wenn ich dann halt einfach die Helikopter über Washington sehe, denke halt so, ja, jetzt sind wir doch
diesem Faschisten aber an den Kragen.
Ja, natürlich, aber auf der anderen Seite, auch das ist gar nicht mal unbedingt das, was so, wo man so dahinterher ist, weil eigentlich das ist ja auch nicht das Ziel von diesem Film. Das Ziel von dem Film ist ja gar nicht, dass er überworfen wird, sondern das Ziel von dem Film ist, dass sie dieses Interview mit ihm machen wollen. Und eigentlich ist diese Einnahme von Washington ja eher hinderlich, weil sie ja da nicht durchkommen
stimmt,
können. So.
Ja.
Und deshalb ist man da ja auch so ein bisschen noch irgendwie in einem Konflikt, weil man eigentlich denkt, nee, warte, noch nicht so schnell, noch nicht umbringen, weil die wollen ja eigentlich den noch interviewen.
Ja.
Und ich finde, das sind die Momente, wo der Film das dann halt auch immer wieder bricht. Und dass aber eine Lee gleichzeitig schreien kann und eigentlich fast schon unfähig ist und nur noch irgendwie von A nach B mitgetragen wird und dann aber im richtigen Moment wieder da ist und dann sagt, ah, der sitzt da nicht in dem Auto, wir müssen ins Weiße Haus, der sitzt da noch drin. Und die Einzige ist, die den Riecher hat, und Jessie ja schon gar nicht kommen will, weil sie noch Fotos da machen will. Und sie und Lee aber sagt, nein, wir müssen da rein. Und das ist so ein, ich finde, das ist ein total starker Moment, weil das auch nochmal klar macht, nein, du musst nicht den Krieg verherrlichen. Du musst nicht dich mitreißen lassen von diesem ganzen Metall, was da durch die Gegend scheppert, um smart zu sein, um noch Entscheidungen treffen zu können. Du musst da nicht mitgehen. Schau dir Lee an. Sie findet das richtig, richtig schlimm alles. Und die Frau hat die schlimmsten Sachen der Welt gesehen, wie man am Anfang ja im Film gesehen hat. Und sie kann das alles richtig schlimm finden und verurteilen. Und trotzdem ist sie einfach noch die smarteste Person in dieser ganzen Konstellation.
Ja. Ich wollte jetzt vielleicht noch mal auf was zurückkommen, wovon ich am Anfang, ich glaube, eine der ersten Fragen war, ist denn Civil War eigentlich apolitisch oder politisch? Jetzt kann ich es ja endlich sagen. Nein, natürlich ist Civil War nicht apolitisch, denn also als ich dann den Film geguckt habe, ich so, das ist doch so offensichtlich, wie kann man das nicht sehen? Also erstmal, dass der Präsident von Nick Offerman gespielt wird, ja? Das ist ja auch eine Aussage an sich. Ich meine, man muss sich halt angucken, wen hat Nick Offerman denn sonst gespielt? Also spielt er eher so Gutmenschen, sag ich mal, oder spielt er eher so die rechten Arschlöcher? Also nur in Parks and Recreation ist er ja, da wird mich jetzt wahrscheinlich in den Kommentaren steinigen, dass er ja gar nicht rechts ist, sondern halt libertär. Aber gut, egal. Aber er ist auf jeden Fall nicht dafür bekannt, dass er jetzt linke Figuren spielt, sage ich mal. Und was sagt er denn? Was sagt denn der Präsident, der von Nick Offerman gespielt wird? Der sagt, der brabbelt da sowas vor sich hin so, er spricht vom größten Sieg in der Menschheitsgeschichte, ja? Das ist sowas, das hätte Donald Trump auch sagen können. So,
es hätte Hitler sagen können.
Ja, oder Hitler. Also ganz, das ist ganz offensichtlich. Und auch ein schöner Verweis, dass der Präsident in Civil War das FBI aufgelöst hat. Also die Institution, die eben Rechtsverstöße des Präsidenten ahnden kann. Das ist ja auch kein Zufall. Und hast du darauf geachtet, von wem wird der Präsident erschossen? Von einer schwarzen Frau.
Ja, von einer schwarzen Frau,
Das ist auch kein Zufall. Denke ich mir.
Nee, ist es auch nicht. Also, dass sie dann danach irgendwie auch nochmal da posiert, ist es auf jeden Fall kein Zufall, nein.
Ja.
Und ich finde aber auch zum Beispiel diese ganze Situation vorher mit, wie heißt er nochmal, der Mann von Kirsten Dunst?
Jesse Plemons.
Ja, genau. Der ist halt auch einfach ein Nazi.
Ja, ich meine, guck dir an, wer liegt da in der Grube?
Ja.
Ne? Was sind das für Menschen? Wie sehen die aus? Ist alles kein Zufall. Oder wen erschießt er? Ist auch kein Zufall.
Absolut kein Zufall. Und vor allen Dingen, bei wem hat er weniger ein Problem? Irgendwie bei wem fragt er nur ganz kurz und bei wem hat er das größere Problem? Weil bei Joel hat er das größere Problem.
Ja, witzig, weil der Schauspieler von Joel, Wagner-Moura, ist ja ein brasilianischer Schauspieler, ist ja eigentlich gar kein Amerikaner. Aber er sieht nicht so aus. Oder keine Ahnung,
aber, ein Brasilianer aber da machen sie ja genau auch einen Punkt irgendwie in dem Film, weil ich finde, man sieht Wagner-Moura eben das an, irgendwie natürlich irgendwie, also deshalb wird das dann hinterfragt, ne? Also ist er wirklich Amerikaner? Nein, er ist irgendwie Mittelamerikaner, ne? Also Florida ist ja schon nicht mehr, ist ja schon fast Hispanic, so. Und da kneift ja irgendwie unser Nazi gerade noch so die Augen zu, weil er das gerade noch so durchgehen lässt, aber spätestens bei Hongkong ist ja dann Schluss.
Ja.
Und das ist schon, und du kannst eigentlich davon ausgehen, dass Joel wahrscheinlich das auch nicht überlebt hätte. Und es ist halt auch so interessant, dass natürlich genau dann Sammy derjenige ist, der irgendwie zurückbleibt, aus ganz bewussten Gründen, warum er zurückbleibt. Aber natürlich muss er auch zurückbleiben, weil er wäre natürlich direkt erschossen worden als schwarzer Mann.
Ja.
Und er ist aber auch so, so bewusst dann, dass er derjenige ist, der sie dann da rausholt.
Ja, also spannend. Ich wollte nur eine Frage oder eine Sache, über die wollte ich noch unbedingt reden jetzt hier im Spoiler-Teil. Denn, also mir hat der Film sehr gefallen. Ich bin mir nur ein bisschen unsicher, was jetzt eigentlich die Aussage des Films ist. Denn, also gerade mit dem Ende. Denn eigentlich ist es ja kein Film über den Kampf gegen Faschismus. Denn dann würde man, sonst hätte man die Geschichte anders erzählt. Sonst würde es andere Hauptfiguren geben. Am Ende wird aber ja irgendwie doch diese Geschichte erzählt, oder? Weil im Lager der Western Forces, also nachdem Sammy gestorben ist, da hätte der Film auch zu Ende sein können. Ich dachte eigentlich so, ah, okay, krass, hier ist jetzt Ende Gelände, hier kommen jetzt die Credits. Aber nee, dann geht's ja noch nach Washington rein. Und die JournalistInnen ziehen ihren Plan durch. Warum hat Alex Garland das gemacht?
Naja, weil die Aussage halt einfach nicht ist, dass es nur um eine Bedrohung geht. Ich finde das ja auch so interessant, weil die Western Forces, so wie sie dargestellt werden in dem Film, sind ja auch nicht komplett unproblematisch. Also, dass da sich die Pressesprecherin vom Präsidenten hinstellt und sagt, wir ergeben uns, wir kapitulieren, und dann wird sie halt einfach erschossen.
Kriegsverbrechen.
Und es ist ein Kriegsverbrechen, genau. Und auch den Präsidenten, der sich ergibt, zu erschießen, ist auch ein Kriegsverbrechen.
Ja.
Und es ist, und sich danach neben diesen Toten zu positionieren und sich fotografieren zu lassen, das ist auch nicht okay, so. Und das ist die Aussage vom Film, dass es uns halt wahnsinnig schnell als Menschen in diese Richtung treibt, wenn wir denken, dass wir auf der richtigen Seite stehen. Weil wir dann auf einmal zu Taten fähig sind, die nicht okay sind, die Kriegsverbrechen sind.
Ja.
Und die, deshalb, ich finde nochmal, ne, die Aussage vom Film ist nicht, Krieg ist scheiße, sondern die Aussage vom Film ist, das geht schneller, als ihr denkt. Wir alle sind dazu fähig und wir hatten, und das, was ja auch Lee sagt, ne, also ich war irgendwie auf dem afrikanischen Kontinent und habe irgendwie euch die Warnfotos irgendwie nach Hause geschickt und trotzdem passiert das jetzt hier. Es ist halt natürlich so leicht, irgendwie sich im globalen Norden, irgendwie in den westlichen Demokratien darauf irgendwie berufen, naja, aber bei uns kann sowas ja nicht passieren. Ja, Bullshit, bei uns kann sowas auch passieren. Und wir müssen alle, wir haben alle eine Verantwortung dafür, dass es eben nicht passiert. Und es geht schneller, als man denkt. Wie lange haben die Nazis gebraucht, um die Demokratie abzuschaffen? Ich habe weniger als einen Monat. Und da muss man, und gut, ich meine, das war vielleicht auch noch nicht, die war ja noch nicht so lang, die Demokratie, aber trotzdem, es kann halt wahnsinnig schnell gehen. Und ich glaube fast, dass es auch kein Zufall ist, dass es im Wahljahr jetzt irgendwie rauskommt, weil auch ein Trump hat sich ja schon hingestellt und hat gesagt, ja, ich würde schon so ein bisschen Diktator spielen, so für einen Tag würde ich das machen.
Ja.
Und du denkst, was sagst du denn da? Ja, also wie gesagt, Kernaussage, unsere Demokratie ist sehr fragil.
Ja, aber irgendwie auch wieder interessant, aber das ist ja vielleicht auch nur mein Empfinden. Ich bin irgendwie auch mit einem gewissen Hoffnung, also irgendwie erschüttert bin ich aus dem Kino rausgekommen, so sehr bewegt, aber irgendwie auch ein bisschen hoffnungsvoll auf eine seltsame Art und Weise. Denn der Film geht ja nicht damit aus, dass der Präsident damit durchkommt, sondern der Präsident geht damit aus, dass er eben scheitert, dass er gestürzt wird. Aber vielleicht nochmal, ja?
Weiß nicht. Lisa weiß und ich kamen, okay. Lisa und ich kamen halt nicht mit einem positiven Gefühl raus, sondern wir kamen mit dem Hunger Games Gefühl raus. Dass halt nämlich dann die vermeintliche bessere Wahl, dass die halt auch nicht viel besser ist als der Diktator.
Okay,
und verstehe, ich finde, die Western Forces sind nicht, also ich meine, dass alle Vorzeichen stehen da nicht darauf, dass danach wieder alles super ist, sondern da steht doch die nächste Militärdiktatur an.
Ja, weiß man nicht. Also insofern interessant. Aber was hier vielleicht noch wichtig ist oder was noch interessant wäre, darüber zu sprechen, was wir ja am Anfang auch gesagt haben, eben diese Polarisation. Also, dass unsere Gesellschaft immer weiter aufgeladen und aufgehetzter ist. Und dass Alex Garland eben, also, einen Film nicht gemacht hat als irgendwie flammenden Appell für die Demokratie, sondern dass er bewusst hier sehr vage geblieben ist. Und er hat eben den Film gemacht, dass er das als Gesprächsangebot hat er das gedacht. Also er hat eben gesagt in Interviews, er erlebt diese gewisse Polarisation unserer Gesellschaft. Er sieht den Aufstieg des Populismus, der zu Extremismus führt. Und deswegen ist der Film als Gesprächsangebot gedacht. Er will das Publikum nicht belehren, sondern will, dass wir alle drüber sprechen. Glaubst du, dass das funktionieren kann?
Ja, weiß, ja, vielleicht schon, ja, auf eine gewisse Art und Weise kann das funktionieren, auf eine andere Art und Weise. Also, er hofft ja, dass nicht jeder, der im Moment gerade so zu den Nicht-Extremisten gehört, dass nicht jeder verloren ist. So. Er denkt, dass jeder von uns, oder er sagt ja auch in Interviews zum Beispiel, dass die meisten Faschisten von sich selbst nicht denken, dass sie Faschisten sind. Und da würde ich ihm grundsätzlich auch recht geben. Ich glaube, dass viele Leute nicht überreißen, wo genau sie vielleicht fehlgeleitet sind. Und insofern könnte das schon dazu führen, dass Leute sich den Film anschauen und darüber nachdenken. Ich weiß nicht, ob das jetzt die Allheillösung dafür ist, dass jetzt wird sich was ändern, jetzt werden wir alle irgendwie, werden uns die Augen geöffnet.
Ist vielleicht auch ein bisschen viel verlangt von einem Film.
Ja.
Ja. Vermutlich. Aber so, ich meine, dieses Gesprächsangebot fand ich ja, diese Idee fand ich ja trotzdem irgendwie interessant, dass man so sagen kann, hey, egal, wie wir jetzt über gewisse politische Themen stehen, auf eins können wir uns einigen, nämlich, dass wir in einer Demokratie leben und dass das aktuell die beste Regierungsform ist, die wir kennen. Und sobald jemand daherkommt und sagt, er möchte eben die Axt an unsere Demokratie legen, egal von welcher Seite der kommt, müssen wir uns zusammentun und das verhindern. Das ist vielleicht so auch eine der Aussagen des Films, ob das jetzt funktioniert oder nicht, sei mal dahingesagt. Aber was ich vielleicht auch noch anmerken möchte, was ich ganz interessant finde, vielleicht funktioniert es ja doch, denn als Gegenbeispiel jetzt, okay, ganz weirder Vergleich, ja, aber bear with me, Barbie, ja. Also wenn also ein Film als woke gebrandmarkt wird, in Anführungszeichen, dann hört ja ein gewisser Teil nicht mehr zu. Also der Film hat ja gar nicht so krasse Aussagen wie viele, die sich jetzt eben, da kriege ich jetzt auch ganz viel Hate für in den Kommentaren, aber ist mir egal. Also es haben sich ja viele haben gesagt, der ist männerfeindlich und der propagiert eben eine Welt, in der Männer unterdrückt sind und nichts machen dürfen, bla 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 bla. So, nun kann man natürlich auch dagegen argumentieren, so eventuell habt ihr einen anderen Film gesehen als wir, denn vielleicht ist das gar nicht so die Aussage des Films. Aber offensichtlich sind diese Leute dann so konditioniert, dass sie so diese Nuancen und diese Zwischentöne gar nicht mehr wahrnehmen. Weil sie so schon so Scheuklappen, klack, aha, das ist ein Woker-Film, jetzt muss ich alles schlecht finden, was der sagt. Mhm. Und vielleicht so die Idee, wenn so ein Film eben nicht so einfach gebrandmarkt oder kategorisiert werden kann, dass es dann tatsächlich auch gewissen Leuten einfacher fällt, darüber nachzudenken.
Mhm.
Vielleicht.
Ja. Ja. Vielleicht, ja. Was ja auch im Grunde genommen dann wieder genau in das reinfällt, was wir ja auch schon gesagt haben, ne, dass das ja auch die Aufgabe ist von Journalistinnen.
Ja, und
eigentlich. Neutral. So neutral wie möglich.
Ja, so neutral klar, wie
jeder
möglich.
Ja, klar, jeder hat eine Perspektive, aber so neutral wie möglich zu berichten.
Ja. Übrigens, wir haben ja, jetzt habe ich gerade so ein bisschen gegen die rechte Bubble geschossen, aber ich kann auch gegen die linke Bubble schießen. Und zwar haben sich gewisse Leute auf gewissen Social-Media-Plattformen auch gegen Civil War in Stellung gebracht. Denn, es ist dir bestimmt nicht aufgefallen, aber in den Endcredits wird dem Right-Wing-Autor Andy Ngo gedankt, weil es gibt wohl irgendwie einen kurzen Clip in, weiß ich, News-Footage oder sowas. Und da hat er das Copyright dran. Das wurde da verwendet. Und unsere Stimmung ist so aufgeheizt, dass jetzt das reicht, dass die Leute haben den Film nicht gesehen, sagen hier, beziehungsweise das stimmt nicht, weil die Person, die das losgetreten hat, die hat ihn ja offensichtlich gesehen, weil sie das Foto gemacht hat von der Leinwand. Aber die Leute lesen das, lesen Civil War, dankt einem rechten Autor und zack, aha, okay, alles klar, ne? So, guck ich nicht. Ist scheiße. Ja. Steht nicht auf unserer Seite. So,
why we are polarized.
Ja, und das ist halt, das zeigt eben auch, wie polarisiert wir sind, dass wir eben nicht so einem Werk auch mal eine Chance geben. Und dass so unsere Meinung von vornherein feststeht auf, vielleicht passt es ja dann doch wieder, aufgrund eben einer unzureichenden Faktenlage. Ja. Also das fand ich auf jeden Fall auch sehr interessant, dass, dass das dahin wieder dahin geht. Und so, hey Leute, chillt mal, vielleicht geht's in dem Film ja um was ganz anderes. Ihr habt ihn noch gar nicht gesehen.
Ja. Finde ich, passt irgendwie sehr rein, ja.
Ja, sehr rein. Und dann kann ich es dann tatsächlich auch irgendwie ein bisschen verstehen, wenn Alex Garland sagt, auf den Scheiß hat er keinen Bock mehr und er schreibt jetzt nur noch Drehbücher. Mal sehen. Vielleicht kommt er ja dann für irgendeinen der 28 Zombie-Film-Teile wieder zurück. Mal sehen. Das wäre cool, ja. Weiß nicht, hast du noch was? Ansonsten.
Nee, ich glaube, ich habe alles gesagt.
Ja. Wow, sie haben ja ziemlich viel, also nicht schlecht haben wir es.
Wir haben viel gesagt.
Also wir haben jetzt viel gesagt. Denke vieles, dass man auch bestimmt irgendwie kontrovers auffassen kann. Ich bin auf die Kommentare sehr gespannt. Ich hoffe, wir können friedlich in den Kommentaren diskutieren. Ich denke, wenn Beleidigungen weggelassen werden, dann und wenn man für die Argumente des Gegenüber zugänglich ist oder zumindest nicht gleich blockiert, dann ist eine Diskussion ja auch irgendwie immer interessant. Ansonsten würde ich sagen, war's das für diese Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wie hat euch denn der Film gefallen? Dazu packe ich noch eine Umfrage auf Spotify. Nehmt da gerne teil. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke an dich, Laura, an das Team im Hintergrund und natürlich an Vodafone. Bis zum nächsten Mal. Diese Folge wurde dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da. Die Quadrataugen ist ein Podcast, der im Auftrag von Vodafone von Jellyfish Germany produziert wird. Die Moderatoren sind Fabian Douglas und Laura Samide. Regie Ron Harupa, Produktion Laura Samide. Und wenn ihr jetzt noch nicht genug habt, dann schaut auf unseren YouTube-Kanal GigaTV Mac vorbei oder auf unsere Webseite. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes.